euch auch nochmal von hier vorne gucken. Es ist witzig, ich habe heute mal noch nicht in meiner sonst üblichen allerletzten Reihe gesessen und dann geht mir so ein bisschen der Blick verloren, wer ist eigentlich alles da und so. Ich freue mich, heute hier zu stehen und das auch schon eine ganze Zeit. Also der Gedanke für dieses Thema von heute, der ist schon ein paar Monate in meinem Kopf und ich hatte richtig so Vorfreude, das vorzubereiten und hoffe, ich kann euch da auch mit hineinnehmen. Denn die Freude hat zwei Gründe. Zum einen, weil ich den Gedanken, den Gott mir geschenkt hat, oder diese Bildhaftigkeit, mit der ich euch das heute probiere zu erklären, so schön ist, weil sie so auf mich passt. Und ich das so schön finde, dass Gott sein Reden und seine Wahrheiten und sein Wirken so über die Jahrtausende, muss man ja schon sagen, immer weiter transformiert hat, mit Bildern. Im Neuen Testament lesen wir ganz viele Bilder über das Fischen, über Viehzucht. Und das war so die Lebenswirklichkeit vom Volk Israel von damals. Und damit haben die einfach unheimlich viel anfangen können und verstanden. Jetzt ist nicht mehr jeder Farmer und Fischer, wobei wir drei Hühner, einen Hahn, drei Ziegen haben. Der Hahn ist im Stimmbruch, aber es ist ganz interessant. Aber die Aktualität, da ist einfach Gott in der Lage, das über Zeiten, Kulturgrenzen und auch eben Persönlichkeitsmuster zu übertragen und lebendig zu halten. Und ich musste in der Vorbereitung an meine Schwiegermama Bärbel denken, die vor, weiß gar nicht wie lang, ein paar Monate her, als sie uns mal von einem Bild erzählt hat, von einer, bitte? Gemeindeausflug? Ja genau, Gemeindeausflug, wie sie uns davon erzählt hat, wie Gott ihr einfach in ihr Leben gesprochen hat, ihr eine Sache klar gemacht hat, ihr Mut gemacht hat, über Zimmer aufräumen, putzen, Unordnung beseitigen und am Ende blieb da noch ein dreckiger Teppich und ich fand das so cool, einfach, weil es genau gepasst hat für Bärbel und heute geht es nicht um Teppiche, ja, sie hat mehr in ihrem Umfeld als nur putzen und sowas, aber damit konnte sie halt so richtig was anfangen. Und heute geht es um mehr so mein Thema, weil ich mag Fahrzeuge aller Art und ich mag schnelle Fahrzeuge aller Art. Und das ist so das Vehikel für diese Botschaft, die ich hoffe, dass es eine gute Botschaft ist. Und ich hatte gestern Abend, heute Morgen und jetzt auch noch kurz bevor wir in den Gottesdienst gefahren sind, noch ein bisschen Stress, weil ich heute recht viel Technik brauche und die hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hoffe, sie macht es jetzt, denn ich würde euch mal ein Video zeigen wollen. Das sieht schon mal gut aus. Das nicht. Benni, kannst du mal probieren, es von Hand zu starten? Technik ist toll, wenn sie funktioniert. Das ist übrigens mein Arbeitsrechner, dass ihr den auch mal seht. Nee, ich arbeite nicht. Und mein Computer auch nicht. Ja. Mach mal, sprich mal ab. Du würdest gerne, ne? Jetzt können wir mal gucken, live, wie Troubleshooting an der Technik funktioniert. Normalerweise seht ihr das nicht, aber der Benni hat schon ab und zu mal da hinten heiße Minuten, wenn es nicht so geht, wie es gehen soll. Übrigens unser neuer Beamer, ich weiß nicht, ob ihr den schon wahrgenommen habt, der Harry hat ihn wahrgenommen, den haben wir ihm nämlich zu verdanken. Das ist eine Spende der Infomotion GmbH, Deutschland, in Frankfurt, wie auch immer. Die haben ihre Hardware aktualisiert und der war echt zu schade, zum offenen auf den Wertstoff aufzubringen. Und jetzt haben wir einen HDMI-Beamer. So, nu, wenn ihr jetzt fummelt, da gar nicht mehr dran rum, jetzt gebe ich dir nur noch Anweisungen. Wenn man denn Lust daran hat, gegen Geld auf der Strecke. Und wir sehen, da gibt es Unterschiede. Wahrscheinlich nicht so die Art, wie ihr normalerweise um Kurven fahrt. Aber das heutige Thema für die Predigt heißt Drift oder Drift. Benni, mach mal die nächste Folie. Und wir haben ja gerade so ein paar Beispiele gesehen von Drift. Und ihr habt halt auch so dieses Spektrum gesehen von Leuten, die es drauf haben und von Leuten, die, naja, dachten, sie haben es drauf. Also von gelungenen und von misslungenen Drifts. Und so ein Drift, Benni, du bist wieder raus aus der Präsentation. So ein Drift, den im allgemeinsten Sinne ist das eigentlich eine Beschreibung davon, dass man die Straße verlässt oder in Richtung, ja in welche Richtung ist eigentlich egal, aber dass man die Linie, die man eigentlich fahren möchte, dass man die nicht mehr trifft. Und das kannst du mit dem Auto haben, das kannst du mit dem Motorrad haben, das kannst du auch mit dem Fahrrad haben, wenn es blöd läuft. Oder bei uns in der Einfahrt, die Jungs, die haben das mit dem Bobbycar, also die driften da auch schon ganz brutal um die Kurve. Und in meinem Wortverständnis heute Morgen geht es wirklich um alles, was irgendwo dich von der Ideallinie abbringt. Im Rennjargon ist Drift eigentlich wirklich nur, wenn du über die Hinterachse weggehst. Das ist nämlich halt auch am eindrücklichsten zu sehen und am coolsten. So, ihr habt Benni? Ich mach mal weiter. Also das Leben im Straßenverkehr ist gefährlich. Die meisten von euch jetzt vielleicht nicht auf der Rennstrecke, aber kennt das aus eigener Erfahrung, dass hier und da das mal ein bisschen eng werden kann. Und ich glaube, dass es euch nicht schwerfällt, die Übertragung hinzukriegen. Ich mache mit euch heute Morgen keinen Fahrschulkurs oder kein Fahrsicherheitstraining, sondern es geht um unser Leben. Und um Fragen oder um Situationen, die dazu führen, dass es uns aus der Bahn werfen will oder es tatsächlich vielleicht auch dazu kommt, dass es uns an den Rand drängt. Denn wir sind mehr oder weniger ständig in dieser Gefahr, die Mitte zu verlieren, die Richtung zu verlieren. Und wir werden ein bisschen hin und her springen. Es geht mal primär ums Auto, mal wieder um unser Leben. Und ihr müsst also ein bisschen gedanklich flexibel sein. Aber ich denke, ihr kriegt das hin. Und jetzt möchte ich mal mit euch probieren, zusammenzufassen aus eurem Erfahrungsschatz, was sind denn da so für Möglichkeiten? Was kann man für Gründe haben? Was ist, Benni? Geht's nicht? Alles gut, sieht aber komisch aus. Was haben wir denn für Gründe dafür, dass es einen aus der Kurve schmeißen kann? Was würdet ihr sagen? Bleibt beim Auto. Jetzt. Bleibt beim Auto. Geschwindigkeit, ne? Wenn man jetzt diese Anfangsbilder hat, ja, Tempo. Das ist ein Ding. Was noch? Glatteis. Wie bitte? Glatteis. Glatteis, ja.
Abgefahrene Reifen,
schlechte Straßen.
Unachtsamkeit,
übersteuert.
Überhöhte Geschwindigkeit.
Tempo. Stoßdämpfer kaputt. Ja. Ja, richtig. Man kann auch mal geboxt werden, das stimmt. Ja.
Alkohol am Steuer.
Oh, ja.
Wir kennen uns aus.
Wir kennt euch aus. Technischer Defekt.
Ablenkung.
Handy. Handy, genau. Richtig. Benni, kannst du das mal irgendwie auf den Bildschirm nochmal als ganzes Bild draufkriegen? Ja, das wäre echt cool. Dass die Technik so schwierig heute Morgen ist, hätte ich echt nicht gedacht. Könnt ihr mir mal Rückmeldung geben, was gerade nicht funktioniert? Okay, also ein kompletter Neustart. Dann weiß ich ungefähr, wie lange das dauert. Machen wir mal weiter. Technik hin oder her. Tempo. Tempo haben wir gesagt, Tempo haben wir gesehen. Tempo ist wahrscheinlich eins der ersten. Genau, jetzt drück mal eins weiter, dann kommt die erste. Richtig, Tempo. Nächste. Fokus und Ablenkung. Dritte. Strecke, Route, Richtung. Glatteis kommt als nächstes, Benni. Witterung. Und das D steht für Drive. Ich habe das mit Drive beschrieben, meine damit sowas wie Ernsthaftigkeit oder Disziplin beim Autofahren. So, in der Hoffnung, dass es jetzt funktioniert, machen wir das nächste und starte auch mal gleich.
Ja.
Oh, oh, oh! Das sieht auch aus, wenn man zu schnell ist. Keine Angst, die Dinger sind gut geschützt. Offensichtlich, die Jungs haben verrissen, was die Geschwindigkeit angeht. Und das hat vielleicht, je nachdem, wie ihr so gestrickt habt, ist das vielleicht so das, was ihr denkt, ja Mensch, Mike, ein bisschen langsamer und schon bräuchten wir überhaupt gar nicht mehr drüber zu reden. Warum muss man denn wie so ein Bekloppter da über so eine Straße fahren, sich seine Gesundheit, sein Auto, sein Leben aufs Spiel setzen, ist doch total beknackt. Halb so schnell wäre das eine nette Spazierfahrt und überhaupt kein Problem. Lass uns mit der Geschwindigkeit und der Berechtigung von der Geschwindigkeit, lass uns das mal parken für einen Moment. Mal gucken, ob es jetzt weitergeht, Benni. Ja, ne? Fokus. Der Typ, der hat einen Kaffee oder ein Getränk in der Hand, ein Handy am Ohr. Mit dem Ringfinger und dem kleinen Finger ist er noch am Lenkrad. Ist jetzt nicht so der Brüller, ist, ja, klar. Ne? Und wenn ihr heute so auf Autobahnen und Landstraßen unterwegs seid, dann sind das, glaube ich, das sind die Hauptschilder, die man heute so hat. Ne? SMS geschrieben und dann ist das Bild ist mit einer Spider-App drauf und da halt irgendeiner einen tödlichen Unfall gehabt hat. Mir hat mal jemand gesagt, das wäre heute in Deutschland die häufigste Unfallursache. Ich habe das mal gegoogelt. Witzigerweise kannst du das nicht bestätigen, denn in unserer Unfallstatistik und in den Gründen, die man da statistisch erfasst, gibt es keine Handys. Das ist nämlich 1975 gemacht worden, da gab es noch keine Handys. Und deswegen sind die Unfalljungs am Bitten, Mensch, tut das doch mal aktualisieren, weil das ist ein echtes Thema. Aber es ist nicht nur das Smartphone oder Handys, ne? Wenn ihr so an euer Autoleben denkt, was kann einen da noch so schön ablenken? Da ist das Radio, das Navi, die Klimaanlage, der Beifahrer, das Essen von McDonald's oder von sonst wo, dass man irgendwie alles probiert, mit dem Fahren voneinander zu kriegen. Der Beifahrer, das Auto im Rückspiegel, die schöne Aussicht rechts und links, der Hase am Feld, die neue Baustelle, oh, was ist denn da für ein Auto, genau. Ja, das sind alles Dinge, die man beim Autofahren tunlichst vermeiden sollte. Und ich habe an euren Gesichtern eben schon gemerkt, dass das mit dem Handy, ihr kennt euch aus. Wer hat denn schon mal eine SMS beim Autofahren geschrieben oder eine WhatsApp geschrieben? Der Harry grinst, ne? Also ich fange mal mit gutem Beispiel oder einem schlechten Beispiel an. Genau. Wer ist mehr oder weniger regelmäßig im Auto? Wer ist wegen so einer Ablenkung auch schon mal, hat er gemerkt, ups, ich bin gar nicht mehr da, wo ich eigentlich fahren möchte? Gut. Also, ihr kennt das. Benni, nächste Bild, probieren wir mal. Die Strecke. Ich habe euch mal zwei sehr unterschiedliche Strecken rausgesucht. Und je nachdem, wie euer Herz schlägt, der Ossi, der guckt sich die rechte Seite an und denkt, ja, Stilfzer Joch, juhu, Motorradtour. Und daneben dran, das ist so irgendwo im Nirgendwo in Amerika, so eine Straße, die es da halt gibt, die geht bis zum Horizont, geht das Ding schnurgerade aus. Jetzt könnt ihr euch leicht vorstellen, dass es links nicht so fahrerisch drauf ankommt wie rechts. Und dass das so seine ganz eigenen Herausforderungen aber hat. Und auch die linke Straße, auch wenn sie so schnurgerade ausgeht, ist nicht ohne Unfallrisiko, weil das ist schon wieder so langweilig, dass es gefährlich ist. Und ich erinnere mich an meine ersten Autoerfahrungen oder die illegalen Autoerfahrungen meiner Frau auf französischen Autobahnen, dass es ganz schwer war, geradeaus zu fahren. Mit das Schwierigste überhaupt, die Spur zu halten, ständig irgendwie rechts, links. Bei so einer Passstraße, Juline ist nicht da, die ist, glaube ich, die einzige Fahrschülerin zurzeit. Da kannst du schon vom Hingucken, kannst du vielleicht schon ein bisschen feuchte Hände kriegen oder dein Magen fängt an zu rumoren, je nachdem, wie du so gestrickt bist. Und ja, links geht es darum, wirklich die Langeweile zu überwinden und nicht einzuschlafen und auf der Straße zu bleiben. Nächste Bild. Das ist mal so ein Sammelsurium von Dingen, die uns zum Thema Witterung auf Straßen begegnen können. Der Herbst hat angefangen, das feuchte Laub haben wir bald wieder, das zu Rutschpartien einlädt. Die Straße da rechts irgendwo in Finnland, wobei die gar nicht so rutschig ist, wie sie aussieht. So eine schöne Schneedecke ist besser zu fahren, als man denkt. Unten links ist Rollsplitt. Das ist das einzige Mal, dass ich aus einem Auto aussteigen musste und die Tür nach oben aufmachen musste. Da war ich mit 4 Jungs unterwegs in Frankreich und da hat uns der Rollsplitt in den Straßengraben gebracht. Ja, die Geschwindigkeit natürlich, aber der Rollsplitt war dann am Ende der dafür gesorgt hat. Sand in der Kurve ist auch unheimlich toll, Motorradfahrer lieben das. Aber auch Dunkelheit, Nebel, grelle Sonne, das sind alles Sachen, die es nicht unbedingt leicht machen, auf der Spur zu bleiben. Jetzt, wenn ich von Drive und Leichtsinn gesprochen habe, dann meine ich das, Benni, nächste Bild, und probieren wir nochmal. Das ist eher so, wenn du so leichtsinnig wirst oder du wahre Leben oder das wahre Autofahren mit einem Computerspiel verwechselst, ne, der kriegt den Hintern ja gar nicht gerade, der ist ja nur am Wackeln, wenn ich hier mache. Aber es passiert ja auch nichts. Das ist Computer, es ist virtuell. Im allerschlimmsten Fall steht dann da Game Over und du schmeißt einfach eine neue Münze ein oder du drückst an deiner Playstation oder so halt auf den Restart-Button und dann geht das Ganze von vorne los. Das ist jetzt nicht unbedingt so die beste innere Haltung, um verantwortungsvoll im Straßenverkehr mitzumachen. So, jetzt haben wir also uns so ein paar Sachen angeguckt, die Gründe sein können, warum man aus der Kurve fliegen oder von der Straße driften kann. Und bei diesen fünf Gründen gibt es jetzt so zwei Gruppen, würde ich mal sagen. Die einen, für die ich mehr oder weniger selbstverantwortlich bin, die gehen mit mir nach Hause. Und die anderen, ja, die bringt die Straße oder das Ganze eben so mit sich, da bin ich nicht so im Einfluss. Aber das Ergebnis ist das gleiche. Ich kann vom Ziel abkommen und wenn ich im Straßengraben gelandet bin, dann ist das auch nicht wirklich ein großer Unterschied. Und ja, nochmal, jetzt gehen wir nochmal mehr vom Auto weg, mehr hin zum Leben. Auch das ist täglich in dieser Gefahr eben zu driften, abzuweichen von der Ideallinie, von der Spur. Und es ist nicht in Gottes Willen. Gott möchte, dass wir auf der Straße bleiben, dass wir ankommen, dass wir die Mitte nicht verlieren und auch nicht gefährlich nah irgendwo an den Rand kommen. Und egal, auf welcher Straße du jetzt gerade unterwegs bist, ob die gerade total gerade ist oder eher so einer Passstraße gleicht, ob sie schmal ist oder breit, ob der Belag trocken und griffig ist oder ob das ganz nass und glitschig ist. Und auch egal, in welchem Tempo du gerade unterwegs bist. Es gibt ein Bild, das einfach so unheimlich schön für unser Leben zu übertragen ist aus dieser Auto- und Motorradwelt. Da gibt es so einen Satz, deine Augen steuern deine Richtung. Oder wo dein Blick hingeht, da fährst du hin. Und das ist so ein Fahrtraining, so ein Fahrschulsatz. Aber das ist so wahr. Wenn du auf der Autobahn fährst und guckst die ganze Zeit nur Richtung Leitplanke, dann kommst du dem Ding immer näher. Wenn du irgendwo im Baustellenbereich es eng wird, rechts der LKW, links die Absperrung und du guckst auf rechts oder links, du wirst dahin fahren. Und wenn es irgendwo eng wird und du guckst dann Richtung Straßengraben und du guckst Richtung, ja, da wo du nicht hinfahren willst, dann machst du es automatisch eben, weil deine Augen das in den Blick nehmen. Und genauso automatisch funktioniert das in der anderen Richtung. Wenn du deine Augen weglenkst von dem Problem, von der Grenze, von dem, was gerade Ursache fürs Wegdriften ist, dann korrigierst du und kommst fast automatisch dahin, wo du hin möchtest. Jetzt gibt es für Motorradfahrer noch eine zusätzliche Dimension. So ein Motorrad fährt ja nicht einfach so in die Kurve. Ein Motorrad muss sich in die Kurve neigen, muss sich reinlegen, damit es überhaupt rumkommt. Und es gilt, je schneller, je schräger. Und ab einem gewissen Punkt, wenn man so drauf sitzt, fängt es an, sich unangenehm anzufühlen. Wenn man denkt, jetzt noch weiter runter muss das sein. Und man macht so eine reflexartige Bewegung, dass man probiert, sich wieder aufzurichten aus der Kurve raus. Und das geht genau in die Hose, weil dann fängst du direkt an, weiter nach außen zu fahren. Und du musst dich mit dem Motorrad reinlegen und du musst auch mit deinem Körper dich reinlegen. Und die Profis, die legen sich sogar ein Stück weiter rein als das Motorrad. Mach mal nochmal, Benni. Die hängen sogar in der Kurve runter und der Typ, der macht das so richtig gut. Du siehst richtig, wo der Blick hingeht. Zum einen nämlich ans Ende der Kurve, nicht da, wo gerade seine Knie schleifen. Und noch eine zweite Sache, der im Rahmen der Beweglichkeit der Halswirbelsäule probierst du den Kopf immer wieder zu horizontieren, immer wieder waagerecht zu stellen, um dein Koordinatensystem nicht zu verwirren. Aber jetzt mal genug von, von Autobildern und Motorradbildern. Jetzt wollte ich euch mal den Bibeltext präsentieren, über den es heute geht. Und der eine oder andere wird ihn wahrscheinlich schon kennen. Wir reden nämlich über Hebräer 12, die ersten drei Verse. Da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs: Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettkampf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Jesus ist das Ziel. Er ist derjenige, den wir keinen Augenblick aus den Augen lassen sollen. Es ist nicht einfach nur Kopf hoch, wird schon, schau nach vorn, nee, schau auf Jesus. Der Schreiber des Hebräerbriefs redet hier von einem Wettlauf. Und ein Wettlauf hat so ein paar Eigenschaften, die einen Wettlauf charakterisieren oder ihn beschreiben. Es ist kein Spaziergang, es ist ein Wettlauf. Es ist anstrengend. Man kann über die Dauer an seine Konditionsgrenzen kommen, müde werden. Man muss sich fokussieren, man muss Opfer bringen. Und all das kann man übertragen auf diese Motorrad-Auto-Geschichte. Und in dem Kapitel davor, der geht ja los, deshalb, in dem Kapitel 11, werden von Anfang der Schöpfung bis zu Jesus so ein paar Glaubenshelden rausgepickt, die diesen Wettlauf durchlaufen sind, die ihn gepackt haben, die bis zum Ziel gekommen sind. Und die Glaubenshelden, die stellt er jetzt quasi gedanklich an den Rand des Stadions oder an den Rand der Strecke. Und die schauen uns zu und die sollen uns ermutigen, dran zu bleiben, auf der Straße zu bleiben. Und es sind keine kritischen Zuschauer mit Bier und Schwenker, die darauf warten, dass es kracht und dann johlen, sondern das sind Leute, die sich hineinfühlen können, die wissen, ey, das fühlt sich so und so an und oh, da lauert die Gefahr und da ist die rutschige Stelle. Und die quasi von der Strecke als motivierende Faktoren dabei stehen können. Und die wissen, wie sich das anfühlen kann, wenn man dann so einen gelungenen Drift, wie einer von diesen BMWs am Anfang, die haben das ziemlich gut gemacht, dann so hinten raus eine schnelle Kurve hinlegen kann, was das dann auch für ein gutes Gefühl ist, eine Kurve gemeistert zu haben. Wir haben also ein Rennen zu fahren. Ein Wettlauf. Und wir wollen heil ankommen. Es geht um mehr noch als das. Wir sollen den Siegeskranz bekommen. Und wenn ich jetzt nochmal an die fünf Gründe denke, die wir gerade eben betrachtet haben. Machen wir nochmal die nächste Folie, Benni. Und klick sie mal alle rein. Gucken wir uns jetzt mal eins nach dem anderen noch mal ein bisschen genauer an. Der Drive. Wenn deine Einstellung nicht passt, wenn du merkst, boah, ich nehme mir das alles irgendwie viel zu locker, schau auf Jesus. Schau, was er für eine Ernsthaftigkeit an den Tag gelegt hat, wie er gleichzeitig ruhig und gelassen gewesen ist. Was war er alles bereit für Opfer zu bringen, damit er für uns zum Erlöser werden konnte? Er hat den 5-Sterne-Luxus beim Vater nicht als wichtiger erachtet als das Rennen, das er zu meistern hatte. Er hat, wie das hier heißt, den Widerspruch der Sünder ertragen, damit wir nicht matt und mutlos werden. Wenn dir drei fehlt, schau auf Jesus, lern von ihm. Wenn es dir an Disziplin fehlt, geh zu Jesus, in die Lehre. Fokus. Der Hebräerbrief spricht von Ballast. Benni, dann machen wir weiter. Ballast, jetzt wieder bezogen aufs Auto, der uns bremst, der uns das Rennen schwer macht, der uns umgarnen will, spricht von Sünde in dem Zusammenhang. Und jetzt habe ich mal so zwei Beispiele von Autos oder von Arbeitsplätzen hinterm Steuer gezeigt. Und das könnt ihr mal so auf euch wirken lassen. Also rechts, da steht zwar so ein Maserati, Emblem auf dem Lenkrad, aber das soll eine neue S-Klasse sein. Das Ding ist voll mit hier noch ein Bildschirm, da noch ein Monitorchen, hier noch ein Knöpfchen und alles soll uns das Fahren irgendwie leichter, besser, schöner, komfortabler machen. Und links, das ist ein Rallye-Polo. Ja, ziemlich nackt, ne? Ziemlich reduziert auf, ich muss möglichst leicht, möglichst unabgelenkt, möglichst fokussiert da hinter dem Lenkrad meinen Job machen, weil ich muss ankommen und ich muss schnell ankommen. Und wenn ihr das so mal übertragt und euch mal anguckt, Mensch, mit wie viel Schnickschnack und mit wie viel Kram und Gepäck bin ich so unterwegs, was nehme ich alles so mit, was mehr Potenzial zur Ablenkung beinhaltet als alles andere. Jesus spricht von solchem Ballast, dass er sagt, reiß den Kram raus. Wenn du merkst, dass du nicht die Augen davon weglassen kannst, reiß es raus, schmeiß es weg. Und wenn es die Klimaanlage ist, dann schwitzt er halt, aber du kommst halt an. Und musst nicht wohltemperiert irgendwo den Abhang runterrutschen. Und schau, wie Jesus sich fokussiert hat, wie er, wenn wir im Neuen Testament lesen, wie er diese Nähe des Vaters gesucht hat, wie er früh morgens aufgestanden ist, wie er sich Zeiten genommen hat, wo er sich abgesondert hat, um sich einfach von dem ganzen Trubel, der ihm ja auch begegnet ist, der war ja quasi Popstar ein bisschen zur damaligen Zeit, wie er sich da rausgenommen hat, um seine Mitte immer wieder neu ganz klar zu finden. Und aus diesem Fokus heraus ist er dann losgegangen. Das waren jetzt so diese zwei Punkte, die wir selbst im Griff haben. Wenn wir jetzt an die Streckenführung und an die Witterung denken, ist das ja eher so eine Sache, die außerhalb von unserem Einflussbereich ist. Aber fangen wir mal mit der Strecke zuerst an. Und gerade bei der Strecke muss ich gerade schon wieder eine Relativierung machen, weil bei der Strecke stellt sich ja erstmal die grundsätzliche Frage, auf welcher Straße bist du eigentlich unterwegs? Was ist denn das für eine Straße? Ist es deine Straße oder bist du auf Gottes Straße? Fährst du deinen Zielen hinterher oder fährst du Jesu Zielen hinterher? Und wenn du auf einem eigenen Weg unterwegs bist, kann ich nur sagen, ey Mensch, nimm die nächste Gelegenheit und dreh rum. Fahr nicht so weiter. Mach das, was die Bibel als Buße beschreibt. Ein U-Turn, eine 180-Grad-Drehung. Denn am Ende von deiner Straße gibt es keinen Siegeskranz, sondern ein böses Erwachen in der ewigen Verdammnis. Und auch wenn die Straße vielleicht anfangs noch nett ausgesehen hat, das wird nicht gut enden. Und du hast auch keinen Orientierungspunkt nach vorne. Jesus ist nicht derjenige, der dir vorangeht. Aber das Gute ist, solange du unterwegs bist, ist er hinter dir. Hinter dir im Sinne von, dass er zupackt, dass er dich greift, in dem Moment, wo du sagst, ich ändere meinen Fokus, ich mache so nicht weiter. Aber auch die Strecken, die Jesus für uns ausgesucht hat, kann man jetzt nicht sagen, dass die immer leicht wären. Wenn man so manchen fragt oder in manche Biografie reinguckt, dann kann man manchmal sogar den gegenteiligen Eindruck bekommen, dass gerade die Straßen, die von Jesus für uns ausgesucht worden sind, besonders herausfordernd sind. Da wird es schon mal saueng, dass man die Augen zumachen möchte. Da wird es steil, rechts oder links. Oder ne, Felsen auf der einen Seite, Abgrund auf der anderen Seite. Die Markierung ist auch nicht immer im besten Zustand. Und Witterung gibt es auch auf allen Straßen. Die schlägt unabhängig davon zu. Der Regen regnet überall, der Schnee ist auch überall und Laub und so weiter. Und da ist es auch nicht auch kein Unterschied in dem Sinne, dass wenn du mit Gott unterwegs bist, dass deine Straße nie rutschig ist. Jesus beschreibt in dem Gleichnis von dem Haus auf dem Fels, dass die Stürme des Lebens kommen. Da gibt es gar keinen Unterschied. Das ist der Unterschied wird darin sichtbar, worauf ist das Haus gebaut, worauf steht das Fundament. Oder in unserem Fall, wer ist jetzt der Vordermann, wer ist dein Orientierungspunkt? Wenn Schlaglöcher vor dir sind, Sand in der Kurve, die Sonne tief steht oder der Nebel dir die Sicht nimmt, wie gut ist es dann, wenn man einfach hinter einem herfahren kann, wenn man sich an den Rand klinken kann und sagen, wenn der in dem Tempo da durchpasst, dann schaffe ich das auch. Wenn der die Kurve an der Stelle so anfährt, dann mache ich das auch. Kommen wir jetzt nochmal zum Tempo. Tempo ist nicht gleich Tempo. Klar kann man im Schneckentempo jede Strecke fahren, das haben wir ja schon kurz angesprochen. Aber vergesst nicht, wir sind in einem Rennen unterwegs und wir wollen den Siegeskranz bekommen. Und dieses Rennen ist auch kein Viertelmeilenrennen, also so eine super ultra Kurzdistanz, sondern dieses Rennen hat ihre Last auch über die Länge. Und das ist so ein Punkt, wo das Bild hinkt. Ich würde mal sagen, unser Lebensrennen ist schon dadurch gut, wenn es am Ziel ankommt, bisschen olympisch, im Gegensatz zu diesem Rallye-Gedanken, wo es auf die Stoppuhr ankommt. Aber tun wir das einfach für den Rest mal noch auf die Seite. Wenn wir also Sieger sein wollen, müssen wir schnell sein. Und dann kann man von der Kurve schon mal überrascht werden. Und dann hast du sie vielleicht nicht so eng eingeschätzt und dann rutscht das Auto, dann schiebt's. Und dann gibt es jetzt die zwei Möglichkeiten. Wir hatten es eben so gehört, der eine hat von Untersteuern, von Übersteuern gesprochen. Untersteuern, Auto schiebt über die Vorderräder, du längst, aber das Auto fährt nicht die Kurve, die du möchtest. Und was ist das? Ist das die, hast du die Trägheit unterschätzt? Die Trägheit, die dein Leben einfach braucht, um diese Änderung, diese Richtungsänderung jetzt zu vollziehen? Oder hast du zu zaghaft einfach am Lenkrad gedreht? Bist du so der zögerliche, der ängstliche Typ, dem dieses ganze Rennen sowieso schon total auf die Nerven geht? Und dann kommt dieser Rand und dann kommt der immer näher und dann rutschst du da drauf zu. Und was tun? Es ist so schön. Augen weg von dem Straßenrand, Augen hin auf Jesus und beherzt am Lenkrad drehen. Es wird quietschen, aber da geht noch was. Beim Übersteuern genau die andere Seite. Du hast es überrissen. Dein Heck geht weg. Du würdest jetzt auf der inneren Seite den Abgang machen und auch da hilft. Augen hoch, Lenkrad weiter aufmachen und zur Not sogar gegenlenken und dann im schönen Drift um die Kurve rutschen. Ihr seht, dass dieses Bild Jesus als Anfänger und Vollender unseres Glaubens in den Fokus zu nehmen, ihn fest im Auge zu halten, ihn für all diese Lebenssituationen mitzunehmen, ein guter Plan Gottes ist. Und mir ist beim Nachdenken noch ein Ding aus dieser Rallye-Welt noch eingefallen oder noch zusätzlich in den Sinn gekommen, wo ich dachte, Mensch, das gefällt mir noch besonders gut. Rallyes haben immer einen Co-Pilot und einen Pilot. Also die sind nie allein. Und der Job des Beifahrers oder des Co-Piloten, der ist ganz einfach. Der liest aus dem Gebetbuch vor. Das Ding heißt bei denen auch so, die sagen Gebetbuch zu dem Ding. Und was ist dieses Gebetbuch? Da ist die Strecke abgebildet, haarklein. Jede Kurve, jeder Hubbel, jede Änderung im Straßenbelag. Und da steht drin, welcher Gang, welche Richtung, welche Geschwindigkeit. Wechselt, kommt da eine Schikane, ist da ein Schlagloch, wechselt der Straßenbelag und so weiter und so fort. Und der Beifahrer liest Schritt für Schritt dem Fahrer aus diesem Buch vor. Schritt für Schritt. Und zwar immer das, was gerade im nächsten Moment kommt. Also was der Fahrer noch nicht sieht. Und was das Ergebnis ist, ist, der kann sich total fokussieren auf das Jetzt, auf das Heute, auf den Moment und sich dann gedanklich schon vorbereiten auf den nächsten Schritt, der direkt danach kommt. Und der Beifahrer schmeißt ihm nicht am Anfang so dieses Buch auf den Sitz und sagt, weißt du was, du fährst mir eh viel zu schnell, guck mal, da steht alles drin, was du brauchst, wir sehen uns am Ziel. Der liest auch nicht vor, was in 5 Kilometern passiert, so nach dem Motto, ey, die allerschwierigste Stelle, die haben wir noch vor uns, die kommt da und da. Der schwelgt auch nicht im Rückspiegel und sagt, ey, weißt du noch, vor 2 Kilometern, sondern jetzt und gleich. Und ich finde diese Beschreibung einfach so schön für den Heiligen Geist. Und dieses Zusammenspiel zwischen Co-Pilot und Pilot. Was macht der Pilot? Der Pilot legt sein Leben in die Hand dieses Beifahrers, dieses Co-Piloten. Wenn der sich verliest, wenn der den Mist erzählt, fahren die zwei voll gegen die Wand oder geradeaus oder sowas. Und weil die zwei ein eingespieltes Team sind, weil die wissen, sie können sich aufeinander vertrauen, macht er das. Und der fährt und macht das, was der Beifahrer ihm sagt. Er selber lenkt noch, er selber gibt noch Gas, er selber wechselt noch die Gänge, aber auf das Kommando des Heiligen Geistes. Gucke ich mir so an und denke, boah, das ist schon auch ein Idealbild. Und das wünsche ich mir, dass das meine Lebenswirklichkeit, unsere Lebenswirklichkeit prägt, dass wir in so einer Abhängigkeit sind. Jesus im Auge und den Heiligen Geist im Ohr und dann das Rennen bewältigen können. Und zum Schluss, Benni, machen wir noch weiter.
Und dann rechts 4, no cut. 75, rechts 3, no cut. 150, über Kuppe. 50, rechts 4, rechts 4. 50, rechts 4. 50, rechts 4. 50, links 3. 200. Links 5, 150, links 5, 150, Schikane, links anfahren, links anfahren, 150, rechts 2, rechts 2, 200, links 5, links 5, 150, rechts 4, no cut, rechts 4, no cut, 200, links 4, Vorpush, in Achtung, Achtung, rechts 1, 150, rechts 4, no cut, 250, links 5,
dann sage ich Amen.